Structures are my best friends.
Ja, Structures are my best friends und mein Name ist Christian Drastil. Ich bin der Host des Zertifikate-Channels auf Audio CD.at. In Kooperation mit dem Zertifikate-Forum Austria und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Fondobel, Dadat, GetEx, Wikifolio und Börse Frankfurt Zertifikate gibt es regelmäßige Podcasts zum Zertifikatemarkt in Österreich. Heute geht es um das ganz aktuelle Thema Investieren in unsicheren Zeiten. Heike Abter, Leiterin Raiffeisen Zertifikate und Gunter Täuber, Leiter Raiffeisen Research, erläuterten, wie sich Anlegerinnen im aktuellen geopolitischen Umfeld positionieren können, um die Ersparnisse vor realen Kaufkraftverlusten zu schützen. Das Ganze im Rahmen einer Pressekonferenz und ich habe mitgeschnitten und los geht's. Es startet der Gunter mit circa 20 Minuten und dann kommt die Heike mit ebenfalls circa 20 Minuten.
Wir haben seit Beginn des Iran-Kriegs uns eigentlich permanent in Richtung zwei Szenarien schon bewegt und hatten ein Basisszenario oder unser bisheriges auch Szenario, das einen mehrwöchigen Konflikt angenommen hat. Wir sehen aber derzeit alle Weichenstellungen, muss man sagen, in die Richtung, dass es zumindest für Teile der Finanzmärkte und auch für die Ölmärkte eher in einen mehrmonatigen Konflikt hineinläuft, bei aller Unsicherheit. Die USA natürlich, das haben wir schon gesehen, auch in anderen Konflikten sehr transaktional orientiert, aber andererseits, wir sehen auch eine ganz klare geopolitische Instrumentalisierung dieses Konfliktes. Natürlich werden diese Szenarien, wie ich dann auch aufzeigen werde, sehr unterschiedliche Implikationen haben für Wachstum, Inflation, Energiepreise, Zinsen und auch die Finanzmärkte. Das heißt, wir sehen derzeit nicht mehr die Chance, dass wir sozusagen noch in unser bisheriges Szenario abgleiten werden in den nächsten Tagen, sondern dass wir in das adverse Szenario gehen. Was heißt das ganz genau? Sie sehen das hier. Der Ölpreis verhält sich derzeit relativ ähnlich wie zu Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs in der Aufwärtsdynamik, auch wenn die Niveaus unterschiedliche sind, weil der Markt in Summe deutlich besser oder strukturell auch überversorgt war vor diesem Konflikt. Wir sehen mittlerweile eine substanzielle geopolitische Risikoprämie im Öl, die wir bei ca. $35 verorten werden. Heißt aber, Sie sehen, diese geopolitische Risikoprämie zieht sich auch jetzt schon, ist in der Grafik unten sehen, etwas länger hin als im Russland-Ukraine-Krieg. Und wenn wir eben eine anhaltende Blockade, Teilblockade der Straße von Hormuz sehen, was für uns derzeit wahrscheinlich ist, sehen wir den Ölpreis eben im ersten Quartal, das sind Durchschnittswerte, bei $125, dann bei $95 und $88 hinten raus, etwas Entspannung, aber deutlich erhöhte Niveaus. Das heißt natürlich, mittelfristig wird sich die Risikoprämie vielleicht etwas reduzieren, aber die physische Knappheitsprämie im Ölmarkt wird hoch bleiben und insofern natürlich auch eine Herausforderung, wie ich später zeigen werde, auf der Konjunkturseite, aber auch auf der Marktseite. Was natürlich sehr wichtig ist, wir haben uns das in der Vergangenheit angeschaut, wenn das Öl deutlich stärker als 100% steigt gegenüber Vorjahr und hier ist es dann letztendlich auch egal, ob es 80, 90 oder deutlich über 100 sind, was das für Auswirkungen hat und für den amerikanischen Markt gibt es hier, wie gesagt, auch die guten Statistiken zurück, dass natürlich Öl- und Energiepreisanstiege mit einem gewissen Zeitpuffer sich in den Unternehmensergebnissen widerspiegeln. Und das haben wir vor allem in den Krisen 1974 gesehen, Ölblockade, Yom Kippur-Krieg, aber natürlich auch, Stichwort, erster Golfkrieg. Und selbst, wie Sie sehen, deswegen auch hier mit Vorsicht zu genießen, 2022 sind wir von einem extrem hohen Unternehmensergebnisniveau, Gewinnwachstum, gestartet, weil natürlich eigentlich wir damals noch die Nach-Corona-Öffnung hatten in der europäischen und auch globalen Wirtschaft. Aber auch hier hat sich das Gewinnmomentum dann deutlich abgeschwächt. Und wir sehen derzeit am Finanzmarkt auch noch nicht voll eingepreist, dass sich bei weiterer Konfliktfortdauer, was wir als realistisch erachten, das Gewinnwachstum natürlich am Aktienmarkt, das eingepreist ist, nochmal deutlich reduzieren muss. Und die Bewertungsrückgänge sind dann meistens nach 9 bis 12 Monaten meistens, ich würde sagen, durch. Aber der Finanzmarkt weiß das natürlich vorher. Und insofern, bisher ist in Summe am Finanzmarkt vordergründig noch nicht allzu viel passiert. Europäische Aktien, amerikanische Aktien, year to date, vordergründig leicht im Minus. Aber Achtung, wir haben bei europäischen Aktien von Höchstwert natürlich schon mittlerweile deutlich über 10% verloren. Wir haben uns den 14% an, in den USA auch schon 7% im Minus. Das heißt, die Diskussion, dass wir vielleicht in einen Bärenmarkt reinrutschen, ist vor allem für Europa nicht mehr so fern. Natürlich, auch in einem Bärenmarkt, muss man ganz klar sagen, gibt es Opportunitäten. Darauf werden wir zum Teil auch noch eingehen. Und man sieht eigentlich natürlich, was die Rohstoffmärkte eigentlich auch schon vor diesem Konflikt an Risikoprämie eingepreist haben. Und man sieht aber auch, dass das Gold, was vorher schon sehr gut gelaufen ist, gar nicht mehr so stark zugelegt hat, weil natürlich hier eigentlich auch schon eine sehr hohe geopolitische Risikoprämie sozusagen mit beinhaltet ist. Was natürlich ganz klar ist, und dieses Muster wiederholt sich derzeit wieder, wir sehen natürlich, dass Energieaktien sich als, ich würde sagen, relativ guter Hedge zeigen. Natürlich, Energieaktien werden zumindest damit wahrscheinlich auch weniger fallen als der Gesamtmarkt. Und zweitens sind natürlich Energieaktien auch meistens dividendenstarke Titel, die ich jetzt in diesem Zeitraum vielleicht auch zu günstigeren Bewertungen in das Portfolio einkaufen kann. Aber Achtung, auch hier ist natürlich nicht auszuschließen, dass es wieder, Stichwort natürlich partiell auch mit Bezug zum österreichischen Markt, dass es auch wieder Regulierungen gibt, die natürlich die Energieunternehmen in dieser Phase betrifft. Dass Börsen in dem Sinne, ich würde sagen, so hart wie es sich anhört, kriegserfahren sind und dass natürlich die Energiethemen schon auch in anderen Konflikten eine Rolle gespielt haben, sehen Sie hier. Wir haben hier uns relativ langfristig angeschaut, wie sich in entsprechenden Konfliktphasen erst die US-Börsen entwickelt haben, vielleicht auch schon im Vorlauf des Konflikts bei Ausbruch und dann eben die Entwicklung sozusagen nach der Konflikt sozusagen letztendlich Eskalation. Wir sehen natürlich hier, dass es teilweise substanzielle Rückgänge gab, die aber nicht unabhängig vom Ausgangszustand der Wirtschaft zu sehen sind. Wir sehen natürlich den Yom Kippur-Krieg, der eigentlich ein kurzer Konflikt war, aber natürlich mit dem zweijährigen Ölembargo der arabischen Staaten einherging, hat zu einem substanziellen Bärenmarkt geführt in Amerika. Aber natürlich auch hier haben Zinserhöhungen eine Rolle gespielt und die US-Wirtschaft war in diesem Zustand damals schon sehr schwach durch die Folgewirkungen des Vietnamkriegs. Deswegen ein wichtiger Verweis, wir sehen die US-Wirtschaft diesmal deutlich resilienter als etwa in diesem Konflikt und natürlich Zinserhöhungen, darauf werde ich noch eingehen, drohen uns in den USA nicht. Aber relativ spannend auch, der Russland-Ukraine-Krieg hat doch zu einem schleichenden Rückgang auch in den USA geführt und für uns wäre das zumindest ein wahrscheinliches Szenario auch für die USA, wenn natürlich auch sozusagen hier kein ganz tiefer Rücksetzer erkennbar war. Aber wichtig ist eben die Ausgangssituation, vor allem auch der amerikanischen Volkswirtschaft mitzudenken und ob wir drastische Zinserhöhungsrisiken sehen. Die sehen wir derzeit nicht. Amerika wird nur die Zinsen weniger senken. Darauf werde ich eingehen. Und wie gesagt, wir sehen in Summe die US-Wirtschaft resilienter als zum Beispiel in diesem tiefen Bärenmarkt. Dass natürlich teilweise auch spezifische Entwicklungen auf regionaler Ebene eine Rolle spielen. Wir sehen, dass der Yom Kippur-Krieg auch in Europa, hier jetzt der DAX exemplarisch, zu einem erkennbaren Rücksetzer geführt hat. Der zweite Golfkrieg hat interessanterweise Europa stärker getroffen. Hier hatten wir aber auch spezifische Themen. Hatte er natürlich auch mit der deutschen Wiedervereinigung, Zinswende und Ähnlichem zu tun. Und auch hier eben sehr wichtig, den Ausgangszustand der Volkswirtschaft mit sozusagen einzurechnen. Ich werde darauf auch noch eingehen. Der Russland-Ukraine-Krieg hat in Europa zu einem erkennbareren Rücksetzer geführt als in Amerika, wie Sie an den Zahlen hier sehen. Und wir erwarten, muss man leider sagen, auch, dass in relativer Perspektive die europäischen Märkte sozusagen in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich eher vor einer schwierigen Entwicklung stehen als die US-Märkte. Was sehr, sehr, sehr wichtig ist, und das gilt es eben mitzudenken, wenn wir in Bezug auf die amerikanische Volkswirtschaft derzeit Risikoüberlegungen anstellen. Sie sehen ja die Netto-Neuverschuldung der sozusagen Unternehmen auf Indexbasis im Vergleich zu ihrer sozusagen strukturellen Gewinngenerierungskapazität. Und Sie sehen eigentlich, dass in Amerika die Unternehmen in Summe sozusagen sich relativ entschuldet haben. Teilweise hier und in einigen Bereichen sogar noch stärker als in Europa, aber auch in Europa sozusagen die Netto-Neuverschuldung so auf eher niedrigen Niveaus. Das heißt natürlich, ja, die Zinsthemen werden für die Börsen relevant bleiben, aber die US-Börsen sind wahrscheinlich weniger exponiert in Bezug auf die sich verändernden geldpolitischen Rahmenbedingungen, auf die ich auch noch eingehen werde. Und wir haben es letztendlich auch schon über die letzten Jahre gesehen, höhere Zinsniveaus sind für Corporate America nicht ganz das Problem, solange die Gewinndynamik passt. Dazu darf es natürlich keine tiefe Rezession geben, die wir Stand jetzt auch in Amerika durch diesen Konflikt nicht sehen werden. Um nochmal aufzuzeigen, dass bisher am Finanzmarkt noch nicht allzu viel passiert ist in Bezug auf die, sagen wir, aktuellen Marktentwicklungen und was uns natürlich auch etwas vorsichtiger stimmt. Das sind die Kursgewinnschätzungen oder Verhältnisse der sozusagen breiten Marktindizes, Europa der DAX und S&P in Amerika. Wir sehen gewisse Rückgänge und wir sehen aber auch, dass zum Beispiel ja, die Thematik, was Russland-Ukraine uns gekostet hat, noch deutlich erkennbarer oder leicht höher war. Und bei einer längeren Konfliktdauer erwarten wir natürlich auch, dass es hier zu einem weiteren Bewertungsabbau am Aktienmarkt kommen wird. Das heißt natürlich ein vorsichtiges Aktienmarktszenario, vor allem Richtung zweites Quartal. Weil es gerade für Europa eigentlich ein relativ schwieriger Zeitpunkt ist und das wahrscheinlich das Thema zyklischer Aufschwung in Europa erstmal abgesagt ist, mit Implikationen für den Kapitalmarkt, ja, das sehen Sie hier. Sie sehen letztendlich hier den Bewertungsaufschlag, den die USA auf Indexbasis gegenüber Europa hat. Und Sie sehen eigentlich, wie sich dieser traditionell vorhandene Bewertungsaufschlag, also das heißt, dass amerikanische Aktien höher gepreist sind, höhere Kursgewinnverhältnisse haben, sich durch den Ukraine-Krieg nochmal massiv ausgeweitet hat. Wir hatten durch alle Weichenstellungen, die erkennbar waren, in den letzten Jahren eigentlich erst einen Abbau, das heißt zugunsten von Europa, dass europäische Aktien aufgeholt haben und Sie sehen, wo wir derzeit stehen. Wie angedeutet, wir sehen Europa makroökonomisch stärker von dieser Krise betroffen und zumindest in Bezug auf die Veränderung der Zinsthemen auch. Und insofern würden wir davon ausgehen, da eben Europa stärker von dieser Krise betroffen ist, dass sich die Bewertungen eher wieder zu Ungunsten von Europa entwickeln. Das heißt, der ganze Bewertungsaufbau, der bisher stattgefunden hat, hat eben darauf aufgesetzt, dass letztendlich sich die zyklische Komponente in Europa deutlich verbessert. Und das sehen wir erstmal sozusagen nicht. Das heißt, das konkrete Zahl, Sie sehen hier, wir hatten zuerst heuer gerechnet, dass die Eurozone weiter mit 1,4% wachsen kann, nächstes Jahr 1,9%. Das ist natürlich sozusagen eine konjunkturelle zyklische Aufschwungsdynamik mit Wachstum über Potenzial in Europa. Und wir hätten jetzt im Jahr 2026 diese positiven Konjunktursignale gebraucht und vor allem aus Deutschland. Die sehen wir derzeit nicht 1:1. Das heißt, in unserem neuen Szenario, das bisher unser adverses Szenario war, wird die Eurozone wahrscheinlich heuer mit einem BIP-Wachstum um die 0,5% zu liegen kommen, nächstes Jahr mit 1%. Das ist Wachstum unter Potenzial und damit eben das Thema europäischer Konjunkturaufschwung scheint abgesagt. Es gibt natürlich einige Themen, warum die Situation nicht 1:1 mit der 2022 und 2023 vergleichbar ist. Damals hatten wir teilweise ganze Industriezweige runtergefahren, Gasknappheit wirklich auf physischer Ebene, das sehen wir derzeit nicht. Der Tourismussektor kann natürlich in Teilbereichen davon profitieren. Die Zinsseite und auch die Immobilienseite, auch auf europäischer Ebene, wird nicht mit diesem Gegenwind sozusagen zu kämpfen haben wie in der letzten geldpolitischen Wende. Aber andererseits, ja, die Weltwirtschaft wird wahrscheinlich stärker betroffen sein als von der doch regionaleren Energiekrise 2022-2023. Das heißt, die Exporte, die Nettoexporte aus Europa schwierig und wir haben nicht mehr diese Nach-Corona-Öffnungsdynamik, die wir natürlich bei der letzten Krise hatten. Um Ihnen das zu vergegenwärtigen, wir sind in den Angriffskrieg Ukraine sozusagen mit einem BIP-Wachstum von 3,6% gestartet, damals noch, und sind dann eben auf 0,4% runtergefallen. Das heißt, wir haben nicht so einen tiefen Rücksetzer relativ gesehen zu dem, wo wir herkommen, aber natürlich spürbar. Auf der Inflationsseite hätten wir bisher die Inflation weiter am EZB-Notenbankziel gesehen. Unsere bisherigen Werte waren, dass die Inflation bei ca. 2% liegt. Aber Achtung, die Kernrate der Inflation ist weiterhin hoch in Europa und deswegen hätten wir die Kernrate der Inflation bisher auch noch über 2% gesehen. Das ist eine deutlich andere Position, als wir sie 2021 hatten, wo die Kerninflation in Europa, sehen Sie oben, zweite Spalte, noch bei 1,5% lag. Das heißt, in Durchschnittswerten wird uns die Inflation sicher an die 3,5% heuer herankommen. Sie sehen aber natürlich auf Monatsbasis, werden wir wahrscheinlich die 5%-Marke knacken. Auf europäischer Ebene kann auch Richtung 6% gehen. Wir müssen abwarten, ob die Politik diese Dynamiken vielleicht etwas abfedert in Bezug auf den Verlauf, was durchaus möglich ist, aber in Bezug auf den Anstieg wird es natürlich gegeben, die skizzierten, von uns erwarteten mittelfristigen Ölmarktentwicklungen unvermeidbar sein, dass uns die Inflation deutlich über das EZB-Ziel hinausschießt. Sie sehen oben unsere bisherigen Leitzinsprognosen, wo wir eben noch erwartet hatten, dass die Leitzinsen heuer stabil bleiben und dass die FED die Leitzinsen senkt. In der unteren Tabelle sehen Sie eben das adverse Szenario, was eben diese Tage Realität wird. Wir würden die EZB dann heuer mit Zinsanhebungen sehen, zumindest 50 Basispunkte bis in die Jahresmitte, in den Herbst möglich, wahrscheinlich noch ein 25 Basispunkte mehr. Das heißt, wir haben derzeit 2,75 zum Jahresende und würden uns dann aber auch wieder eine Reduktion im nächsten Jahr erwarten. Die EZB ist weniger derzeit in Marktinterventionen gefangen als noch in der Situation 2022-2023 und wird geldpolitisch flexibler agieren. Die FED wird unseres Erachtens die Zinsen dann heuer nicht mehr senken können, was natürlich für den Finanzmarkt, ich würde sagen, sicher auch noch eine Szenarioänderung bedeutet. Die Schwelle für Zentralbankinterventionen, die teilweise positiv von Finanzmärkten gesehen werden, Stichwort Anleihenkäufe, erachten wir als sehr hoch derzeit fundamental gesehen und insofern sollten sich die Finanzmarktakteure davon keinen Rückenwind erwarten. Wir erwarten, dass natürlich der Euro dann, gegeben die höhere Betroffenheit Europas, eher noch unter einem weiteren Abwertungsdruck bleiben sollte, was natürlich aus Anlegersicht sicher auch zu beachten ist. Damit möchte ich meine Ausführungen schließen. Wir sehen ohne nachhaltige Entspannungssignale im Iran-Krieg eher weiter Abverkaufsdruck auf den Aktienmärkten, beziehungsweise das ist fundamental fast unvermeidbar, gegeben die Energieentwicklungen. Wir sehen, dass die Effekte auf die globalen Lieferketten schwierig derzeit zu quantifizieren sind. Hier werden wir erst in den nächsten Wochen wahrscheinlich mehr Klarheit bekommen. In Summe preisen die Aktienmärkte derzeit noch kein volles Eskalationsszenario und somit gibt es unseres Erachtens durchaus ein weiteres Korrekturpotenzial mit einer ganz klaren Differenzierung entlang der fundamentalen Verwundbarkeiten, wo man sagen muss, Asien wahrscheinlich am stärksten fundamental exponiert, dann Europa und am Schluss die USA. Und was natürlich die ganz große Unbekannte ist, ich hatte es eingangs angedeutet, Eine klassische ökonomische Rationalität würde uns nahelegen, dass wir dann doch, vor allem wenn der Ölpreis noch weiter ansteigt, eine Konfliktbeendigung sehen und vor allem auch die USA ab einem gewissen Grad ein Interesse hätte. Gleichzeitig ist es aber ein geopolitischer Stellvertreterkrieg, das muss man ganz klar sagen. Und wir sehen natürlich auch substanzielle Vorbereitungen einiger Akteure, Stichwort China und die eigene Reservenhaltung, die sehr stark betroffen wären ohne diese Vorbereitung von diesem Konflikt. Und das heißt, es kann natürlich auch abseits der klassischen ökonomischen Rationalität Akteure geben, die durchaus ein Interesse haben und auch die Möglichkeit, diesen Konflikt etwas länger auszusitzen. Und dann darf ich sozusagen gleich an die Heike Abter übergeben. Ich darf Fragen machen, die dann später in einem Aufwasch, wie die Thematik letztendlich auch auf das Zertifikategeschäft auswirkt und einzuordnen.
Vielen Dank, Gunther. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich würde jetzt sozusagen von der Anlegerseite kommen. Also wie stellen sich die Märkte aktuell dar und was sind die Handlungsoptionen, die man sozusagen im Kopf haben könnte? Und ich starte mit einer Grafik aus unserem Research-Bereich. Europa hat ja ganz schön gestartet in die ersten Monate, bis dann der Krieg ein herbes Ende gesetzt hat. Das Jahr hat begonnen mit sehr viel Zuversicht und Anleger könnten der Meinung gewesen sein, es geht so weiter, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, einfach nur bergauf. In den USA war die Situation schon einmal ein bisschen vorsichtiger, da große Thematik, die KI-Sorgen, also das heißt, ist das eine Bubble, ist das keine Bubble, mit sehr viel Diskussion rund um dieses Thema und dann natürlich mit Beginn des Krieges auch Rücksetzer. Was für mich ein wichtiger Faktor ist, wenn man sich sozusagen die Risikosituation der Märkte anschaut, ist immer die Volatilität. Das ist für mich das Fieberthermometer der Märkte. Also dort, wo man sieht, wie angespannt die Märkte sind, beziehungsweise wie groß die Panik der Anleger dann tatsächlich ist. Und wenn wir uns jetzt einmal die jüngere Vergangenheit anschauen, da war Covid natürlich gigantisch, also mit gehandelten Volatilitäten von über 80% an den großen Derivatemärkten. Wir hatten im Ukraine-Krieg über 50% gehandelt. Liberation Day, Sie erinnern sich an dieses kurze Thema im vorigen Jahr. Und aktuell, das ist mein letzter gelber Pfeil, der Nahostkrieg, wo wir sehen, wir haben aktuell um die 30%. Das heißt, dieses Szenario, was uns jetzt die Märkte widerspiegeln, ist, die Märkte sind angespannt. Es bedeutet sozusagen, wenn man bildlich sprechen wollte, einen Gang runterschalten, was das Risiko betrifft. Aber wir sehen noch keine Panik. Und besonders für den Anleger, der die letzten wunderbaren Jahre ja erlebt hat mit Performances, die gigantisch waren, egal wo man hingeschaut hat, die großen Aktienmärkte, Gold, Öl jetzt halt natürlich kriegsbedingt, dann hat man gigantische Plus-Performance auf den Depots gehabt. Das heißt, das, was wir effektiv an jetziger Kursrückgang an Zahlen sieht, ist noch nicht dramatisch. Das heißt, von den Anlegern wird das auch noch nicht als dramatisch wahrgenommen. Also wir sehen, der ATX ist relativ unverändert, Eurostox unverändert, S&P ein bisschen schwächer. Heute, glaube ich, in der Früh habe ich gesehen, 1,5-2% weiterhin schwächer. Der Goldpreis ist, wie der Gunther auch schon gezeigt hat, leicht im Plus, aber nicht mehr so stark, wie wir es gesehen haben. Und der dramatische Gewinner der Situation ist natürlich der Ölpreis mit aktuell bei $115 für das Brennöl. Das heißt, die Nervosität steigt und es bedarf eines Blickes auf die Portfolien, was tue ich jetzt in der Situation. Und die Szenarien, die ich jetzt sehe, sind im Wesentlichen drei. Ich kann natürlich jetzt sagen, das sind gigantische Handelschancen. Ich kann die Gewinne mitnehmen, die ich potenziell die letzten Jahre gesammelt habe, und schaue, warte auf die Tiefspunkte, die dann vielleicht im zweiten Halbjahr kommen, und steige dann wieder ein. Das wäre die Strategie, Timing the Market habe ich es jetzt mal genannt. Die Variante 2, ich stehe das durch. Also auf den Portfolios ist so viel Gewinn drauf, möglicherweise, dass ich eine Buy-and-Hold-Strategie fahren kann. Und die Variante 3, die ich hier vorstellen wollen würde, ist sozusagen ein aktives Risikomanagement. Also das Risiko des Portfolios bewusst steuern und hier Instrumente auch einsetzen, die Risikoschutz eingebaut haben, beziehungsweise die mit Teilschutz oder sogar einem kompletten Schutz für das Kapital Marktopportunitäten ermöglichen. So, damit in die Details hinein, und auch hier ein Dankeschön, Gunther, an die Kollegen, die hier wunderbar die Strategien auch recherchiert haben. Das ist eine Langzeitbetrachtung. Ich glaube, 20 Jahre lang zurück, welche dieser Strategien ist da besonders erfolgreich. Und ich fange an mit den 7,9% per annum. Das war die Strategie, wenn ich Buy and Hold im Markt drinnen geblieben wäre. Also das heißt, aus einem 10.000 Euro Portfolio sind mit einer Buy and Hold Strategie über diesen langen Zeitraum 54.000 Euro geworden. Also das ist das, was jetzt sozusagen augenscheinlich einmal am besten erscheint. Die Varianten, ich time den Markt, das heißt, ich verkaufe hoch und kaufe tief. Das ist das, wovon jeder träumt, auch die Händler bei uns in den Handelsräumen denken so. Das ist aber nicht ganz so trivial. Und das, was die Grafik hier zeigt, ist, dass man hier die guten Tage super genau erwischen muss. Also, wenn man die besten 10 Tage versäumt hat, hat man seine Performance beinahe schon nur mehr halbiert. Wenn man die besten 30 Tage versäumt hat, ist man gerade einmal bei 1%, also schon unter der langfristigen Inflation. Und wenn man die besten 50 Tage versäumt hat, ist man schon im Minus. Also das heißt, Timing the Market ist eine sehr, sehr komplexe, schwierige Strategie, die manchmal auch den Profis nicht gelingt, wenn ich das so lapidar sagen darf. So, damit die Buy-and-Hold-Strategie, die hier als die erfolgreichste auf den allerersten Blick einmal ausschaut, mit 7,9% pro Jahr. Hier ist es so, damit man mit dieser Strategie erfolgreich ist, braucht man einen sehr, sehr langen Anlagehorizont und sehr starke Nerven, wenn es runtergeht. Also das heißt, Bärmärkte, Krisen können manchmal dramatischer sein, als man sie einschätzt. Und da muss man dann sozusagen auch durchhalten können. Und das ist, wenn man ein klassisches Anlegerverhalten sich anschaut, Behavioral Finance Studien liest, ist das nicht immer ganz einfach. Also wenn man gesehen hat, man hat jetzt, ich weiß es nicht, ein Minus von 35% auf seinem Portfolio, dann neigt der eine oder andere zu sagen, okay, jetzt schmeiße ich das hin. Ja? Und dementsprechend auch Break-Even, das ist die Zeit, bis man wieder sozusagen den Verlust aufgeholt hat, auch das kann manchmal eine sehr, sehr lange Zeitspanne sein. Und Gunther hat die beiden Ölpreisschocks schon angeteasert sozusagen. Also wenn man schon sehr lange zurückschaut, das war 72 und 78, dann hat das durchaus substanzielle Zeit gebraucht, bis man wieder auf einem Break-Even war, wenn man diese Buy-and-Hold-Strategie gefahren hat. Die letzten Krisen, die wir erlebt haben, also Covid, Ukraine-Krieg, da sieht man, das waren eher kurzfristige Krisen, zwar tief, aber kurz. Das heißt, da waren wir wieder relativ schnell auf guten Niveaus. Aber wie gesagt, wenn das jetzt hier ein Szenario werden sollte, wo es dramatischer zugeht, dann kann das auch eine sehr langfristige Geschichte sein, bis man seine Levels, Einstieglevel auf den Portfolien wieder erreicht hat. Das heißt, das Plädoyer, das ich jetzt natürlich geben wollen würde, ist, risikooptimierte Instrumente einzusetzen. Also die Präferenz, die ich ganz klar natürlich sehe, ist hier Instrumente, die nicht eine Long-Only-Strategie verfolgen, sondern Instrumente, die Risikoschutz oder Teilschutz anbieten. Das heißt, aus meiner Sicht, the name of the game ist hier intelligente Anlageprodukte, die sozusagen auch in einem adversen Szenario, wie es vorgestellt wurde, punkten können, anzuschauen und zu nützen, eventuell aus einer Long-Only-Strategie auch beizumischen, andere Instrumente, die dieses Risiko adressieren können. Aktienmärkte müssen nicht steigen, um Rendite zu schaffen. Das ist eines der Instrumente, eines der Argumente, warum Zertifikate gerade in solchen Marktphasen Direktinvestment deutlich überlegen sein können. Und die Schutzmechanismen helfen, mit Unsicherheit umzugehen. Nicht nur der persönlich gefühlten, sondern auch der faktischen, die sozusagen durch die Marktbewegung zutage tritt. Also das heißt, das Plädoyer, nicht den Märkten fern zu bleiben, weil dann hat man keine Möglichkeit, den Kaufkraftverlust durch die Inflation abzudecken. Das heißt, ja, in den Märkten zu bleiben, aber die Instrumente, die ich hier ans Herz legen möchte, sind Instrumente mit Risikoschutzmechanismen, Teilschutz oder Kapitalschutz, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. So, und das ist jetzt ein Tool, was vielleicht hilft und was möglicherweise sehr viel Klarheit in das Investment-Universum hineinbringt. Diese bunten Zahlen 1 bis 7 sind der sogenannte Summary Risk Indicator. Also das heißt, welches Instrument hat welches Risiko. Von Nummer 1, ganz niedriges Risiko, also Geldmarkt, Staatsanleihen, derartiges, bis Nummer 7, sehr hohes Risiko, das wären dann klassischerweise Hebelprodukte, Turbozertifikate etc. Wenn man einen klassischen ETF auf einen ATX, einen Eurostoxx kaufen würde, dann ist man in der Mitte, im Risikobereich 4, mit der S&P Risikobereich 5. Und wenn man sagt, man geht jetzt sozusagen ins Kapitalschutzzertifikat oder ins Teilschutzzertifikat, dann sind wir hier bei Raiffeisen eher konservativ aufgestellt. Also wir haben 97% unseres investierten Volumens ist in sehr risikoreduzierten Produkten, also Teilschutz, Kapitalschutz. Das heißt, wir haben im Schnitt, im Durchschnitt aller unserer Investitionen einen SRI von 2,13. Das heißt, die Investoren, die sich diesem Instrument Zertifikate zugewendet haben, sind hier deutlich weniger riskant aufgestellt als das, was viele besonders junge Kunden auch gemacht haben, nämlich einfach einen ETF zu kaufen. So, das heißt, hier ein Versuch, dem Anleger etwas an die Hand zu geben, was Risiko verbildlicht. Weil oftmals in der Wahrnehmung ist es nicht ganz klar. Es wird oft das Risiko eines Wertpapiers überschätzt und die Ertragschancen werden oft unterschätzt. Deswegen haben viele Österreicher auch keine Wertpapiere, weil sie hier aufgrund dieser Asymmetrie, dieser Risikoüberschätzung. Und dieser Risiko ist Indikator, der hier gesetzlich vorgeschrieben ist und auch in den Dokumenten überall enthalten ist, ist sozusagen ein Versuch, das Risiko zu beziffern, objektiv zu beziffern, unabhängig welches Instrument ich hier wähle. Ist bei dem Endanleger im Moment wahrscheinlich noch nicht angekommen. Ich hoffe für uns alle, wenn Gunther-Szenario nicht ganz so advers wird, dann werden wir uns auch nicht so in die Tiefe damit beschäftigen müssen. Für den Fall, dass es aber ruppiger werden sollte, glaube ich, ist das ein Hilfsmittel, das Kunden zeigen kann, wie gehe ich es an, wenn ich weniger riskant investiert sein möchte. Gut, und damit möchte ich zwei Instrumente zeigen, beispielsweise, die so einen niedrigen SRI haben. Das eine ist das Europa-Bonus und Sicherheit 33 ist ein Instrument, was am Sekundärmarkt, also an den Börsen schon gehandelt ist. Die aktuelle Quotierung sehen Sie mit um die 100%, geht auf den Eurostox, die Barriere ist bei 50%, 53% aktuell. Und ganz klassisches Instrument, solange die Barriere nicht verletzt wird, wird 120 am Laufzeitende, das ist 2029, zurückgezahlt. Also dreijährige Laufzeit mit einer Chance von 18% ergibt analysierte 5,37. Also das heißt, selbst wenn ich wenig Risiko, ich habe natürlich das Risiko nicht komplett ausgeschlossen, nur wenn der Markt unter die 50 fällt, dann bin ich sozusagen 1:1 im Eurostox. Ja? Also das heißt, es gibt eine Risikobegrenzung, aber keinen totalen Kapitalschutz. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn ich dieses bisschen Risiko, formuliere ich es jetzt einmal, nehme, habe ich aber doch eine sehr ansprechende Rendite, wie das die letzten Jahre auch schon gezeigt haben. So. Und die Frage natürlich, wie sich 50% sozusagen Risikopuffer dargestellt hat. Auch da haben wir ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeschaut. Dann sieht man, in der Finanzkrise Lehman 7 bis 9 sind die Märkte vom höchsten zum tiefsten Punkt 60% gefallen. Das heißt, dann hätte es ein derartiges Bonuszertifikat potenziell die Barriere gerissen. Wenn man weiter investiert gewesen wäre, hätte man das dann aber sozusagen aufgeholt und die Verluste begrenzen können. Nichtsdestotrotz, damals waren es 60%. Alle anderen Marktkrisen, die wir jetzt im Eurostox gesehen haben, also von Griechenland, Hilfspaket, Schuldenkrise, Ölpreisverfall, dann Emerging Markets, Wachstumsthema in 2015, 2016, dann die Handelskonflikte, dann natürlich Corona 2019, Russland und dann Liberation Day. All da sieht man, dass die Rückgänge deutlich geringer waren als diese Barrieren und daher all diese Bonuszertifikate, die in diesem Zeitraum aufgelegt worden waren und wir mit der Serie 2010 gestartet, haben alle Barrieren bis auf eine auf dem Bankenindex immer gehalten. So, das war die Risikosituation. Wie schaut die Ertragssituation aus? Das ist ja sozusagen immer ein Miteinander. Bonus- und Sicherheitsserie gibt es seit 2010, also nach Lehman haben wir damit gestartet und in diesen 15 Jahren mehr als 260 Zertifikate aufgelegt, 131 sind bereits getilgt. Eine einzige Barrierenverletzung, wie gesagt, hat es gegeben beim Bankenindex und 135 notieren noch am Markt. Und die durchschnittliche Rendite all dieser Produkte hat 4,38% per annum gebracht. Jetzt ist das viel, ist das wenig. Wenn man sich die gigantischen Aktienmärkte teilweise anschaut, könnte man sagen, es ist nicht viel. Wenn man sich aber den Maßstab des Retail-Anlegers anschaut, nämlich wie viel Zinsen kriege ich am Sparbuch oder mit einer Festzinsveranlagung, dann ist es doch deutlich besser. Also die Zinsen, 5-Jahres-Zinsen im Vergleich, waren bei 1,17% im Vergleich zu den 4,38. Die Inflation im Schnitt bei 2,07, das ist die Eurozone, also jetzt nicht Österreich, Eurozone. Das heißt, diese klassischen Benchmarks, die ein Privatanleger sozusagen für Verhandlungen heranziehen würde, sind deutlich geschlagen. Noch besser ist es natürlich gegangen, wenn ich Produktvarianten wähle, die keinen jährlichen Coupon haben, sondern die am Laufzeitende die Auszahlung haben. Und natürlich noch besser ist, wenn ich nicht den Eurostox gewählt hätte, sondern einen Inflationsindex, klarerweise, nachdem wir ja einige sehr inflationshohe Jahre hinter uns haben. Gut, wenn die Aktienabhängigkeit mit der Barriere dennoch zu riskant erscheint oder man sagt, es ist eine tiefere Rezession, die da kommen wird, dann wäre die Variante eine Inflationsanleihe. Also eine ganz normale Anleihe, die bis 2030 läuft, 4 Jahre. Die ersten 2 Jahre, die Coupons sind die ersten 2 Jahre die Inflationsentwicklung des HVPI, des Europäischen Inflationsindex ohne Tabak, und im Jahr 3 und 4 sind es 2,1% per annum Fixzins, also eine ganz normale, leicht strukturierte Anleihe, sowieso. Sag ich jetzt mal so. Ja. Das sind Dinge, die im aktuellen Marktszenario, so wie es ausschaut, gut funktionieren können. In diese Richtung denken wir, in diese Richtung werden wir auch unser Produktportfolio weiter ausrichten. Also das ist das, wo wir auch in das Jahr hineingehen werden. Und ganz wichtig ist uns immer, also auf der einen Seite die klare Kommunikation, was tut das Produkt, also was tut es im guten Fall, was tut es im schlechten Fall. Andererseits aber auch durch unser Universum der Zertifikate gut durchzuführen. Und da möchte ich schließen, vielleicht mit einem Hinweis noch auf die Webseite Raiffeisenzertifikate.at, ist ja auch hinlänglich bekannt. Da auf der einen Seite die neu aufgelegten Zeichnungsprodukte, auf der anderen Seite die Topics, also die Produkte, die schon im Markt drinnen sind und die sich gerade, wenn Volatilität in die Märkte reinkommt, sehr, sehr gut sozusagen, also sich eignen, sich diese Instrumente anzuschauen. Da kann man immer wieder wunderbare Schnäppchen finden, auch mit sehr, sehr wenig Risiko oder mit sehr begrenztem Risiko. Gut, das heißt, mein Plädoyer wäre, investieren, ja bitte, aber sozusagen die Instrumente schlau wählen, sodass man sozusagen auch dem Risiko, das wir potenziell vor uns haben, gut gelandet ist. Damit bedanke ich mich ganz herzlich in unseren beiden Namen, glaube ich, und wenn es noch Fragen gibt, sehr, sehr gerne.
Danke Heike Abter, danke Gunter Däuber, Risikohinweis ist natürlich eklar. Danke fürs Reinhören und ein Tschüss sagt Christian Drastil.